Über die aktuelle wirtschaftliche miserable Lage und mögliche Auswege spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsfachmann und Autor Günther Hannig. Einen schönen guten Tag, Herr Hannig. Als ein Grund für den Anstieg des Gold- und Silberkurses wird immer wieder das Thema Inflation genannt. Dafür verantwortlich gemacht werden hauptsächlich die hohen Staatsausgaben und die damit verbundene Ausweitung der Geldmenge, also das vermehrte Gelddrucken durch die Zentralbanken. Findet das gerade statt? Droht uns in Bälde ein rasanter Anstieg der Inflation?
Ja, die Frage von Inflation, die sehe ich ja ein bisschen anders. Also es wird ja immer behauptet, dass die Notenbank unbegrenzt Geld drucken würde. Also da würden angeblich die Druckerpressen heiß laufen. Nur, wenn ich mir halt die Geldmengenentwicklung anschaue, also speziell die Geldmenge M0, das ist ja die Geldbasis, also die Bargeldmenge und die Zentralbankgeldmenge, die Grundlage der ganzen anderen Geldmengen, dann ist die seit 2022 um 30% gefallen. Also das kann man auch anhand der Grafik eben zeigen. Und das ist schon sehr überraschend, weil so eine Entwicklung, dass die Geldmenge zurückgeht, das hat es seit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre nie mehr wieder gegeben. Und das ist schon eine ganz bedenkliche Entwicklung. Und wenn die Geldmenge nicht zunimmt, dann kann es auch keine große Inflation geben. Was wir sehen, ist eine Teuerung, aber eben keine Inflation. Inflation heißt da Inflare, also Aufblähen der Geldmenge. Aber das haben wir eben momentan überhaupt nicht. Also dieses Inflationsgerede kann ich so auch nicht unterstützen und das wird auch nicht durch Entwicklung der Geldmenge unterstützt. Dazu kommt auch die Geldumlaufgeschwindigkeit. Wie schnell wird der Geldschein weitergegeben? Und die ist auch auf einem sehr auf einem Tiefstand. Also das spricht auch gegen eine kommende große Inflation. Was wir bekommen werden, ist eigentlich eine Deflation, weil sinkende Geldmenge, geringe Geldumlaufgeschwindigkeit, das deutet eher in Richtung einer Deflation um. Und so eine Inflation kann auch schnell eine Deflation umkippen, nur dass die Notenbank eben die Inflation steuern kann, aber eben auf die Deflation keinen Einfluss mehr hat. Und Deflation hört sich toll an, es wird alles billiger, nur wenn die Löhne halt schneller sinken wie die Preise, dann ist das eben nicht mehr lustig. Weil das führt dazu, dass eben, wenn ich immer weniger verdiene, dass ich einfach zu sparen anfange, das Angstsparen und ich immer weniger Geld ausgebe und dann die ganze Wirtschaft dabei zusammenbricht. Genau das haben wir eben in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre gehabt und in die Richtung, denke ich, wird das auch gehen.
Den EU-Staaten steht das Wasser bis zum Hals. Nicht nur Italien denkt nun über Möglichkeiten nach, auch bei Edelmetallbesitzern abzukassieren. Was kommt da aktuell auf uns zu? Womit müssen wir rechnen?
Ja, Italien will Edelmetallverkäufe besteuern. Nur der Edelmetallmarkt ist ja sehr klein. Der Großteil des Vermögens ist ja in Immobilien gebunden. Das sind etwa 60%. 60% des Vermögens sitzt in Immobilien. Und Immobilien sind ja viel mehr greifbar als Edelmetalle. Also wer kann heute noch irgendwie Edelmetalle besteuern, die irgendwann mal vor Jahrzehnten gekauft wurden und nicht registriert sind? Das ist ja sehr schwierig. Dagegen die Immobilien stehen einfach im Grundbuch und können über das Grundbuch jederzeit mit Abgaben belastet werden. Und darum halte ich auch von Immobilien nicht viel, ganz einfach, weil diese sehr schnell vom Staat greifbar sind, übers Grundbuch eben, was bei Edelmetallen nicht der Fall ist.
Börsenausfall, Lieferengpässe, Kursexplosion. Was spielt sich da derzeit am Silbermarkt ab? Wie geht es dort weiter? Wird der Boom auch auf Gold bzw. andere Rohstoffe übergreifen?
Ja, was passiert am Silbermarkt? Da passiert einfach das, dass Silber jetzt zum Gold aufholt. Gold steigt ja schon seit Jahren im Preis und Silber hat praktisch nichts gemacht. Wir hatten noch im April und Mai hatten wir ein Verhältnis vom Silberpreis zum Goldpreis von 100 zu 1. Also man musste 100 Unzen Silber aufwenden, um eine Unze Gold kaufen zu können. Und das ist natürlich extrem viel, weil wir hatten so im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte hatten wir so ein Verhältnis von 1 zu 50, 1 zu 60. Man brauchte also nur 50 oder 60 Unzen Silber, um eine Unze Gold kaufen zu können. Und jetzt ist das zuletzt bei 1 zu 100 gewesen. Und deshalb steigt jetzt Silber an und Gold stagniert. Da holt also einfach der Goldpreis zum Silberpreis auf. Jetzt sind wir momentan bei etwa knapp 1 zu 70. Also man braucht 70 Unzen Silber, um eine Unze Gold zu kaufen. Und so hat Silber also immer noch ein Niveau nach oben. Es hat immer noch Platz nach oben, um noch weiter anzusteigen. Und das ist das, was wir eben gerade am Silbermarkt sehen.
Die BRICS-Staaten haben zuletzt in Form des UNIT einen Test ihrer eigenen Währung durchgeführt. Wie ist der Stand bei der BRICS-eigenen Währung? Wann wird sie eingeführt und welche Auswirkungen erwarten uns?
Ja, die BRICS-Staaten, die versuchen natürlich schon lange, den US-Dollar vom Thron zu stoßen, also um den US-Dollar wegzubekommen als Weltleitwährung. Und ich vermute, dass China hier einen Goldstandard plant. Also es wurde auch schon in China schon vor Jahren Werbung gemacht, der Gold-Yuan kommt. Der goldgedeckte Yuan, da wurden große Plakate aufgehängt, die eben hinwiesen, dass der Gold-Yuan jetzt kommen soll. Und das, was auch darauf hinweist, sind diese enormen Goldkäufe von China auf dem Weltmarkt. Also offiziell hat China ja nur 2000 Tonnen, nur inoffiziell haben sie also schon zugegeben, es sind 12.000 Tonnen. Und Experten meinen sogar, dass es bis zu 30.000 Tonnen Gold sein kann, was China momentan angesammelt hat. Und das wären die größten Goldvorräte der ganzen Welt. Also mit diesen Goldvorräten kann China natürlich hegen und einen Goldstandard gründen. Und das machen die nicht, um uns was Gutes zu tun, sondern ganz einfach, um den US-Dollar zu verdrängen und mit diesem Goldstandard dann die ganzen Währungen der Welt zu beherrschen. Und in die Richtung, denke ich, wird das gehen. Also das sind keineswegs nur gute Entwicklungen, die hier imstande sind, sondern das ist einfach so ein Machtkampf zwischen USA und China eben oder eben den BRICS-Staaten, die da stattfinden.
Sie kommen sehr viel in der Welt herum und haben sich zuletzt in Uruguay und den Philippinen umgesehen. Welche Eindrücke konnten Sie hier sammeln?
Ja, ich bin viel in der Welt unterwegs. Ich war also viel lange Jahre auch in Südamerika unterwegs, in den meisten Staaten. Also ich kenne Südamerika von Feuerland bis zur Atacama-Wüste hoch. Habe ich da alles bereist. Argentinien ganz, Chile ganz. Ich kenne Paraguay, ich kenne Uruguay. Ich kenne die ganzen Länder. Und gerade Argentinien ist ja interessant, auch wegen der Argentinien-Krise, die 2001 losging, durch die Bindung des argentinischen Pesos an den Dollar damals. Und da fährt man eben heute auch. Also bis heute ist das Vermögen von den Leuten eingefroren auf 30 Jahre. Und kann man sich ausrechnen, was eben bei uns auch kommt. Also da wird nicht gesagt, ihr Geld ist weg, sondern heißt einfach, ja gut, das Geld ist jetzt für 30 Jahre gesperrt. So einfach ist es. Und dann sind die Leute wieder ruhig. Dann waren auch die Argentinier wieder ruhig damals. Als man dann gesagt hat, ja, euer Geld ist ja nicht weg, es ist ja nur für 30 Jahre gesperrt, das Ganze. Und ich denke, in eine ähnliche Richtung wird das auch bei uns bei einer Wirtschaftskrise gehen. Und man merkt halt auch, gerade auch wenn man in Asien unterwegs ist, die Lebensverhältnisse der Leute, dass die halt schon sehr niedrig sind. Und wie weit das eigentlich auch nach unten gehen kann und was für ein hohes Niveau wir eigentlich noch haben. Das heißt, wir haben auch eine hohe Fallrate nach unten. Wenn da eine Krise kommt, jemand, der in der Wellblechhütte lebt, der kann immer weiter runter sinken. Aber bei uns, von unserem Niveau, kann es halt sehr weit runtergehen. Da kann die Armut noch extreme Formen annehmen. Das sind so meine Lehren aus meinen Reisen.
Und abschließend, welche Schwellenländer könnten in Zukunft für Investoren von Interesse sein? Welche interessanten Entwicklungen gibt es hier?
Naja, Schwellenländer. Also ich fürchte halt, dass die Schwellenländer auch wieder abrutschen werden, wenn eben die großen Industrieländer in einer großen Wirtschaftskrise abrutschen. Also da leiden dann auch die Schwellenländer darunter. Drum ein richtiges Schwellenland empfehlen für Investitionen würde ich heute nicht. Ich wäre da heute sehr vorsichtig. Die haben ja heute Wachstumsraten von 6-7%, aber das kann eben auch ganz schnell nach unten gehen, wie man ja auch an China sieht. China hat auch lange Wachstumsraten 5-6% gehabt und die sind ja auch kräftig zurückgekommen. Also China war ja auch lange Zeit ein Schwellenland, ist heute ein Industrieland. Aber wenn da eine Weltwirtschaftskrise kommt, dann sieht das alles ganz anders aus und ich würde in so Ländern heute nicht investieren.